Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Der einflussreichste Philosoph des 20. Jahrhunderts war Mitglied der NSDAP und Antisemit. Sein Name lautet Martin Heidegger. Was bedeutet sein Werk und Wirken für das Denken der Gegenwart? Das will ich zum 50. Todestag Martin Heideggers mit dem in München lehrenden Literaturwissenschaftler Oliver Jahraus besprechen. Autor eines jüngst erschienenen Buches mit dem Titel »Verstrickte Philosophie, Heidegger und der Nationalsozialismus«. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Herr Jahraus.
Ja, schönen guten Tag, Herr Eilenberger. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
Herr Jahraus, im Alter von 86 Jahren verstarb im Mai 1976, also vor 50 Jahren, Martin Heidegger in Freiburg im Breisgau. Und in der Rückschau können drei Tatsachen festgehalten werden. Erstens, Heidegger war nicht nur ab 1933 Mitglied der NSDAP, sondern, so sah es zu Zeiten selbst, zentrale Motive seines Denkens standen in einer inneren Nähe zur Bewegung des Nationalsozialismus. Zweitens, Heidegger war Antisemit. Und drittens, Heidegger ist global gesehen der einflussreichste Philosoph des 20. Jahrhunderts. Wie bringen Sie diese drei Tatsachen im Jahre 2026 zusammen?
Ja, zunächst muss man sagen, die Tatsachen sind unbestreitbar. Wir müssen mit diesen Tatsachen umgehen. Und das Zweite ist der Kern Ihrer Frage. Wir müssen irgendwie versuchen, diese Tatsachen zusammenzubringen. Wir können nicht die eine Tatsache abspalten von der anderen. Das gehört irgendwie zusammen. Ich will mal einen Versuch starten und starte mal mit dem nationalsozialistischen Engagement. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass Heidegger im Nationalsozialismus oder besser müsste man sagen, in dem, was er als Nationalsozialismus verstanden hat, eine unglaubliche Verheißung entdeckt hat, eine Verheißung für die gesamte Philosophiegeschichte. Der Nationalsozialismus, der müsste der neue Anfang auch der Philosophie sein, dann natürlich der Wissenschaft und dann natürlich auch der Universität. Dass das mit dem tatsächlichen Nationalsozialismus nicht zusammenzubringen war, und das hat er relativ schnell erkannt. Die zweite Tatsache, sein Antisemitismus. Er hat zu ganz bestimmten Zeiten auch probiert, also in den schwarzen Heften, dieses Geschichtsbild, dass da am Anfang etwas schief läuft, zusammenzubringen mit einem antisemitischen historischen Stereotyp, dass es nämlich Schuldige gibt für diese Fehlentwicklung und die hat er dann identifiziert als die Juden. Nun gut, die schwarzen Hefte sind alle veröffentlicht. Das ist ja nur
die schwarzen Hefte sollte ich kurz noch erwähnen. Das sind Notizbücher, die Heidegger geschrieben hat seit seines Lebens und verfügt hat, nach seinem Tode sie erst später dann herauszubringen.
Genau, als den letzten Teil seiner riesigen Gesamtausgabe, die er selber auch noch geplant hat. Naja, da muss man sehen, da gibt es unglaubliche antisemitische Ausfälle. Das ist zutiefst erschreckend. Man muss auch sehen, sie sind eigentlich sehr, sehr gering. Also sie machen nur Promille aus in dem Gesamtbereich. Und dann kann man sich fragen, naja, wie geht man damit um? Und meine These wäre, er hat tatsächlich versucht, mit antisemitischen Stereotypen diese Vorstellung, dass etwas in der Geschichte schiefläuft, nochmal neu zu formulieren.
Eine Art Sündenbock. Theorie kann man sagen. Wenn etwas schiefgelaufen ist, können wir dem einen Namen geben. Ja. Und dieser Name ist das rechnende Wesen, das er dann mit den Juden verband.
Genau, die Juden und ihre Machenschaften. Also so steht es wörtlich drin. Man muss aber auch sagen, er hat ja selber kapiert, dass ein solcher Versuch einer Reformulierung dieses Geschichtsdenkens zu nichts führt, dass es völlig in die Irre geht. Und deswegen hat er das auch abgebrochen.
Der dritte Punkt, er ist global gesehen der einflussreichste Philosoph des 20. Jahrhunderts. Auch das wohl eine Tatsache.
Auch das unbedingt eine Tatsache. Und das hängt, glaube ich, mit den anderen beiden Punkten, vor allem mit dem ersten Punkt, mit seinem Engagement zusammen, mit diesem Glauben an eine große Verheißung. Naja, ob diese Verheißung jetzt kommt oder nicht. Aber er hat so radikal gedacht, die ganze Philosophiegeschichte müsste nochmal eingeklammert werden und wir müssten neu beginnen. Das hat natürlich die unterschiedlichsten Leute unglaublich fasziniert. Und da sieht man auch den Zusammenhang zwischen auf der einen Seite seinem nationalsozialistischen Engagement, mit dem wir uns überhaupt nicht abfinden können, und auf der anderen Seite wirklich der Größe seiner Gedanken.
Es gab also eine Verheißung, temperamental wohl auch eine Art charismatische Kraft, die von ihm und seiner Gestalt für junge Menschen ausgehe. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann besteht eine Option im Jahre 2026 nicht, sofern man sich eigenständig im Denken orientieren will, wir können Heidegger nicht einfach in den Giftschrank stellen, ihn einfach nicht mehr lesen oder wie man heute sagen würde, canceln. Das wäre keine Option.
Das wäre überhaupt keine Option. Diese Option wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe der Philosophie. Dann würden wir einfach aufhören zu philosophieren. Also das, was uns Heidegger aufgegeben hat, nochmal drüber nachzudenken, wie wir überhaupt in diese Situation kommen, nachzudenken, also das können wir nicht lassen. Und Heidegger kam ja zu dieser Glaube, dass es eine solche Verheißung gibt, weil er natürlich auch eine umfassende Krisendiagnostik gemacht hat. Und da würde ich sagen, na ja, also die Krisendiagnostik, die hat ja nichts von ihrer Aktualität verloren.
Da werden wir sicher noch drauf eingehen. Noch einmal zur Tiefe und Breite der Verstrickungen. Sie haben ein Buch jetzt über diese Verstrickungen geschrieben, Verstrickte Philosophie. Da geht es um Heideggers Denken und seine Motive im Nationalsozialismus. Das ist seit 2014 noch einmal ein viel bespieltes Thema geworden, als diese schwarzen Hefte veröffentlicht wurden. Auch in dieser Sendung, auch auf diesem Kanal gab es dazu viele, viele Beiträge. Was hat Sie bewogen, heute noch einmal dieser Verstrickung nachzugehen?
Nachdem die schwarzen Hefte, also wir haben ja gerade über die gesprochen, dann veröffentlicht wurde, als dann bekannt wurde, dass es in Teilen, in kleinen Teilen dieser schwarzen Hefte, also ganz furchtbare antisemitische Ausfälle gibt, ist die Diskussion ja nochmal hochgekocht. Naja, und dann war die Amplitude breit. Also es gab immer noch die Verteidiger, aber es gab dann natürlich auch wirklich eine Konjunktur der Skandalisierung und der Empörung. Und ich fand, das bringt beides nichts. Also Heidegger zu verteidigen, das ist historisch völlig unangebracht. Aber jetzt Heidegger zu verbrennen, um da mit Simone de Beauvoir mit Blick auf de Sade zu sprechen, bringt genauso wenig. Und mein Vorschlag ist einfach zu sagen, na ja, wir müssen das schon ernst nehmen. In dieser Philosophie gab es eine Stelle, in der diese Verheißung einen Platz hatte. Und diese Verheißung wurde von Heidegger historisch gefüllt mit dem Nationalsozialismus oder mit seinem Nationalsozialismus. Und er hat gesehen, so funktioniert das nicht. Und das ist Teil dieser Philosophie. Und das nehmen wir ernst.
Und Ihre umsichtige und ausgewogene Studie, die lässt sich ja auch so verstehen, wenn wir die Philosophie des 20. Jahrhunderts verstehen wollen, müssen wir an diesen Punkt zurückkehren, denn es ist ein sehr einflussreicher, ein sehr wirkmächtiger Punkt. Und wie wirkmächtiger ist das, wollen wir vielleicht jetzt im Gespräch ein wenig entwickeln, zum Beispiel mit dem Blick nach Frankreich. Frankreich war ja das Land, das Heideggers Philosophie im Nachkrieg vielleicht mit am intensivsten zunächst rezipiert hat. Und da gibt es eine Strömung, sie ist vielleicht die einflussreichste, auch lebensphilosophische Strömung des 20. Jahrhunderts, der sogenannte Existenzialismus. Herr Jaraus, These. Ohne Heidegger gäbe es keinen Existenzialismus in der Prägung von Sartre und Beauvoir. Und ohne Heidegger lässt sich der Existenzialismus auch nicht verstehen.
Ja, hinter diese These setzt sich ein Ausrufezeichen. Ich würde mir sogar erlauben, diese These noch durch eine zweite These zu ergänzen, die vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler ist. Heidegger hat Jean-Paul Sartre vor dem deutschen Idealismus gerettet. Nochmal Ausrufezeichen. So, jetzt werden Sie mich fragen, was das heißen soll. Das kann ich vielleicht ganz kurz erklären. Der deutsche Idealismus, gerne, die Philosophie von Kant über Fichte, Schelling bis zu Hegel, war sozusagen ein deutscher Exportschlager in der Philosophie. Der deutsche Idealismus geht vom Menschen aus, also vom Menschen, der sich selbst als Mensch begreift. Dafür gibt es den Begriff des Subjekts. Und das Subjekt hat Bewusstsein, es hat Selbstbewusstsein, es hat auch Vernunft. Naja, und das ist sozusagen das Fundamentum in concus, also das unzerstörbare Fundament, so sagt es Descartes, von dem aus sich alles in der Philosophie aufbaut. Ja, und interessanterweise war ja Sartre schon während des Dritten Reiches mit einem Stipendium in Deutschland und hat sich mal da die Unterlagen angeguckt, die da in den Archiven waren, also Hegel. Ich meine auch, er hat sich Fichte angeguckt, der so ein ganz starkes Bild vom Ich hat, und es hat ihn maßgeblich beeinflusst. Die Heidegger-Lektüre, die hat ihn dazu gebracht, zu sagen, nee, das ist gar nicht dieses Fundament. Das Ich ist nicht das, was die ganze Welt ausmacht, sondern im Gegenteil. Das Ich ist auch geworfen. Das Ich herrscht nicht über die Welt, sondern das Ich muss sich auseinandersetzen mit dieser Welt, mit Einflüssen, die seine Souveränität gerade in Frage stellen.
Herr Jaros, da gibt es jetzt schon drei Elemente. Sie haben sehr lebhaft geschildert, wie Sartre in der Lektüre von Heidegger, und er war einer der Ersten, die das wohl auch las in Frankreich, dieses Knistern eines Aufbruches gespürt hat. Es gibt eine Verschiebung von dem, was Sie das Subjekt nennen, zu Heideggers Begriff dafür, der lautet Dasein. Und dann haben Sie gesagt, es geht um die Geworfenheit. Bei Heidegger ist es ja so, er hat viele neue Begriffe in die Philosophie eingeführt und manche sind ländlich, fast bäuerlich. Er sagt zum Beispiel, Menschen werden nicht geboren, sondern sie werden geworfen, gleichsam wie eine Sau Ferkel wirft. Was meint er denn damit?
Ja, er spielt natürlich auch mit der Sprache. Er findet ja eine ganz neue Sprache. Also diesen Begriff des Geworfenseins, der klingt sehr stark nach diesem bäuerlichen, nach dieser bäuerlichen Idee, wie Tiere geboren werden. Also der Wurf eines Hundes oder der Wurf von Rindern und ähnlichem mehr. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Und der Begriff ist auch nur ein Begriff. Es gibt ja dann auch immer die Gegenbegriffe. Und der Gegenbegriff heißt Entwurf. Das Dasein ist Geworfenheit und ist Entwurf. Das klingt ja schon besser, Entwurf. Das klingt nach Entwerfen, Planen, Projekt machen. Ja, das beides kommt zusammen. Und das ist jetzt das Geniale bei Heidegger, dass er das mit diesem Grundwort werfen macht. Und werfen bedeutet ja also schon eine sehr aktive, dynamische Bewegung. Also etwas ist hier und dann wird es geworfen, dann ist es plötzlich eigentlich woanders. Und damit muss man ja auch erstmal zu Rande kommen. Und das ist schon toll. Also da ist diese wahnsinnig dynamische Bewegung und das Dasein kann das erfahren als Geworfenheit. So nach dem Motto, jetzt bin ich da, ich kann überhaupt nichts dafür, dass ich da bin. Also ich bin da jetzt in einer Situation, die ich mir nicht rausgesucht habe. Aber vielleicht kann ich gerade deswegen, weil ich jetzt in dieser Situation bin, etwas draus machen von der Geworfenheit zum Entwurf.
Und das ist ja die Idee, die Sartre dann aufnimmt, nicht wahr? Dass jeder den Auftrag gleichsam hat oder verurteilt dazu ist, in dieser Freiheit etwas aus sich zu machen. Und eine Zielbewegung ist ja auch für den Existenzialismus ein heideggerisches Wort, nämlich die Eigentlichkeit oder wie das dann auf Französisch heißt, die Authentizität.
Ja.
Das ist ja auch so ein Kernbegriff des 20. Jahrhunderts, den man auf Heidegger zurückführen kann.
Genau, absolut, ja. Wobei bei Sartre immer noch stark, also so ganz hat das Rettungswerk von Heidegger dann vielleicht doch nicht gegriffen, immer noch sehr stark an idealistischen Ideen hängt oder aber an phänomenologischen Ideen. Also die Phänomenologie ist die Lehre, die philosophische Lehre, die sagt, naja, also wenn wir etwas erkennen wollen, dann schauen wir erst einmal, wie es uns erscheint. Interessanterweise ist der Begründer der Phänomenologie oder die Hauptfigur Edmund Husserl. Und das ist der Lehrer und Mentor von Heidegger gewesen. Und auch bei Heidegger findet sich viel Phänomenologie. Aber Heidegger und Husserl gehen unterschiedliche Wege. Das hat etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun, aber das hat auch philosophieinterne Gründe. Und einer dieser Gründe ist, dass der späte Husserl auch sehr stark in seiner Phänomenologie wieder auf das idealistische Erbe, also auf das Subjekt zurückkommt.
Herr Jaros, wenn wir jetzt ermitteln wollen, wie tief Heidegger nicht nur in die Geschichte der Philosophie, sondern ich möchte sagen sogar in unsere Alltäglichkeit eingedrungen ist, dann könnten wir uns ja einen Menschen mit schwarzem Rollkragenpullover vorstellen, der sagt, oh, ich bin Existenzialist, ich suche die Authentizität. Und der würde sich wahrscheinlich schwer klar machen, dass er eigentlich Heidegger nachplappert und diese Selbstergreifung und Selbstbestimmung bei Heidegger auch immer etwas sehr Gewalttätiges und auch sehr Politisches war.
Ja, das würde er sich, glaube ich, in der Tat wirklich schwer klar machen. Da gibt es natürlich auch die politischen Verwerfungslinien, die sich wegen seines Engagements aufgetan haben. Aber das ist tatsächlich ein heideggerscher Gedanke. Und es ist tatsächlich ein gewaltsamer Gedanke. Und es ist, und das muss man bei Heidegger immer mit dazu denken, ein politischer Gedanke, weil es ein revolutionärer Gedanke ist. Also so zu denken, reißt mich aus all meinen Bezügen heraus, aus meinen gedanklichen, intellektuellen Bezügen, aber auch aus meinen Lebensbezügen.
Und war das eine der Attraktionen, die Heidegger für die Bewegung des Nationalsozialismus empfand, dass er das Gefühl hatte, es ist ein revolutionärer Aufbruch, der gleichsam eine Entwurzelung des Abendlandes selbst bewirken kann und zu den Ursprüngen zurückkehren kann, die er als die eigentlichen verstand?
Also es war sicherlich ein Beweggrund. Ich würde nur historisch ein bisschen genauer sein. Also Heidegger hat 28, 29 dann den Lehrstuhl von Edmund Husserl übernommen und es war für ihn eine komische Situation. Endlich hatte er den Lehrstuhl, also die höchste akademische.
In Freiburg, muss man dazu sagen.
In Freiburg erreicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sein großes, naja sagen wir mal existenzphilosophisches Projekt weggebrochen. Also jetzt hätte er doch Zeit gehabt und Muße gehabt, endlich Sein und Zeit fertig zu schreiben. Also dieses große Buch ist ja unvollendet geblieben. Das bringt er nicht mehr zustande. Er sagt, da bin ich in eine Sackgasse geraten. Ich muss was anderes machen. Ich muss eine Kehre machen. Er verwendet den Begriff aus der Skifahrersprache. Ich muss eine Kehre machen. Deswegen geht er von dem Dasein weg und denkt jetzt eher historisch. Also wie kommen wir eigentlich in die Situation, über das Dasein nachzudenken? Warum führt das Dasein nicht dahin, also zurück zum Sein, wie ich das ursprünglich geplant habe? Was steht dem im Wege? Und die Antrittsvorlesung heißt, was ist Metaphysik? Metaphysik ist der Begriff, mit dem er genau diese Fehlentwicklung, diese historische Fehlentwicklung des Denkens namhaft macht.
Herr Jaraus, Sie sprachen von diesem neuen Geschichtsbild und dem Eindringen der Geschichte in Heideggers Denken. Und da kann man ja auch sagen, das war ziemlich wuchtig, was daraus geworden ist, insbesondere in Frankreich. Man könnte sich zum Beispiel Gestalten wie Michel Foucault ohne dessen Heidegger-Lektüre gar nicht denken.
Kann man in der Tat sagen, also wenn man Foucault liest, dann kommt man vielleicht gar nicht drauf, dass der Heidegger so bedeutsam für ihn ist. Also da muss man den Foucault schon sehr genau lesen. Aber in einem späten Interview wurde Foucault gefragt, wer ist denn der wichtigste Denker für Sie? Und da sagt er, also die Antwort ist eindeutig, Heidegger. Und das hängt mit diesem Geschichtsdenken zusammen.
Könnten Sie das mal näher erläutern, was da der springende Punkt, der eigentlich tragende Gedanke ist?
Wir haben ja auch ein solches Geschichtsverständnis. Und da sagen wir, naja, es gibt schon die Geschichte, also alles, was irgendwie passiert, passiert irgendwann. Und das können wir dann selber irgendwie historisch einordnen, früher oder später in diese Linie oder in eine andere Linie. Und was Heidegger sagt, ist nun, ja, Moment mal, wir können das gesamte komplett Geschichte selber wiederum einordnen. Auch die Geschichte ist sozusagen eine historische Errungenschaft, die irgendwann mal auftaucht und die uns unser Denken vorgibt. Also wir müssen mal darüber nachdenken, grundsätzlich über Ursprung oder auch über Endzeit, jenseits dieses Konzepts von Geschichte. Bei Heidegger wird es ziemlich klar, er sagt, naja, es ist ja nicht so, dass am Anfang der Philosophiegeschichte irgendetwas schief läuft und es läuft die ganze Zeit schief und jetzt müssen wir endlich mal genau diese Fehlentwicklung beheben, sondern er sagt, nein, die Geschichte der Philosophie ist diese Fehlentwicklung. Das ist schon atemberaubend, muss man sagen.
Herr Jaraus, ein weiterer Gedanke, Sie korrigieren mich, falls Sie da nicht zustimmen können, ist ja auch, dass Heidegger zum Beispiel Fortschrittserzählungen im Sinne eines kontinuierlichen Fortschritts oder auch an einer Bewegung hin zur Vernunft oder einem moralischen Fortschritt eigentlich ablehnt. Er hat eher eine Verfallsgeschichte. Und auch das sieht man ja dann mit Foucault und dem sogenannten Poststrukturalismus, dass da gewisse Ideen davon, wie sich unsere Kultur verändert und fortschreitet, vollkommen abgelehnt werden, gleichsam unterspült werden.
Der These würde ich ganz und gar zustimmen. Ich finde es immer interessant, wenn wir so uns den Blick ein bisschen weiten und dann uns die gesamte Landschaft mal anschauen. Bei Sartre passiert ja etwas Ähnliches wie bei Heidegger. Also irgendwann macht auch er eine Kehre, auch er entdeckt eine Verheißung und die Verheißung sieht er im Kommunismus. Naja, und wenn die Verheißung da ist, dann kann man sagen, okay, das wäre die Fortschrittserzählung. Also ob man angesichts des Stalinismus, also im Kommunismus, dann diese Verheißung sehen will, das steht jetzt nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und dann kommt plötzlich eine neue Generation, die auftritt gegen den Meisterdenker Sartre und das ist Foucault. Und Foucault erzählt uns eine andere Geschichte und bei Foucault ist eben nicht mehr von Verheißung die Rede und auch nicht von irgendeinem Fortschrittsgedanken oder der politischen Erfüllung einer Utopie. Das ist alles weg. Da sieht man dann auch die Nähe von Foucault und Heidegger. Also das sind schon sehr kritische Diagnostiken der Moderne und ihrer Folgen.
Herr Jaraus, man sieht ja auch potenzielle Gefahren oder Abgründe, die mit diesem Denken von Heidegger und Foucault einhergehen mögen. Man könnte sagen, es ist amoralisch, es ist vielleicht sogar nihilistisch, es raubt den Gedanken an letzte fundierende Werte, es wird gleichsam alles in Geschichte aufgelöst und damit auch relativiert.
Ja, das sehe ich in der Tat auch so. Heidegger selbst, muss man ja sagen, sieht es so, für ihn ist ja der Nihilismus, also wie er beispielsweise von Nietzsche herkommt, ja nichts anderes als eine Spielart dieser Metaphysik. Und wie gesagt, Metaphysik ist für ihn der Name von dem, was in der Philosophie oder mit der Philosophie eigentlich schiefläuft. Deswegen muss man Metaphysik überwinden. Er sieht aber auch, dass jede Überwindung der Metaphysik zu neuer Metaphysik wird, und deswegen probiert er da auch sprachliche Formulierungen aus, also das Verwinden statt das Überwinden der Metaphysik und Ähnlichem. Die Diagnostik ist schon ziemlich negativ. Ich würde aber nicht sagen resignativ, weil das Werk der Diagnostik noch nicht abgeschlossen ist. Also es ist noch nicht Zeit zu resignieren, auch wenn Heidegger dann im späten Interview sagt, nur noch ein Gott kann uns retten.
Ein letztes Heilsereignis, das der Mensch dann gar nicht mehr bewirken kann, das bringt uns vielleicht teilweise auch in unsere Zeit, in unsere Verzweiflung, woraus denn Hoffnungsressourcen noch zu schöpfen wären. Aber Herr Jaros, wir haben jetzt schon mal den Existenzialismus und grob das, was man Poststrukturalismus auf Heidegger rückbeziehen können. Dann gibt es noch eine dritte große Schule in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Sie wurde maßgeblich mitgeprägt von einem Heidegger-Schüler, Hans-Georg Gadamer. Das nannte man die Hermeneutik oder die Verstehenslehre. Auch da würde man sagen, ohne Heidegger wäre das niemals ins Laufen gekommen.
Ja, da muss man dazu sagen, die Hermeneutik ist eine unglaublich alte Lehre, eine Kunst könnte man sagen, man könnte sie auch als Wissenschaft bezeichnen, vielleicht ein bisschen anachronistisch, wenn man da den Wissenschaftsbegriff hernimmt, also die Lehre, Texte zu verstehen, Texte richtig zu verstehen. Die Hermeneutik begegnet uns beispielsweise in der Jurisprudenz, also Gesetzestexte müssen verstanden, müssen ausgelegt werden für die tägliche Praxis, begegnet uns in der Theologie, also heilige Texte, die Bibel muss ausgelegt werden, jetzt in neuerer Zeit auch in der Literaturwissenschaft. Also auch Literaturwissenschaftler sind zu einem Stück weit immer Hermeneutiker. Aber auch da merkt man einfach, dass Heidegger schon ein genialer Kopf ist, wie er diese Idee radikalisiert. Da gehen wir nochmal zurück auf Sein und Zeit. Heidegger hat ja dann irgendwann einmal sein Lebensthema entdeckt. Und sein Lebensthema ist die Frage, was ist eigentlich das Sein? Das Sein ist ja überall da, überall, wo wir diese Copula ist verwenden. Oder wenn ich von mir selber sage, ich bin, was steht eigentlich hinter diesem Ich bin? Oder im Deutschen, es gibt. Was meint das alles? Also das ist das Sein. Und Heidegger sagt dann, naja, also immer wenn wir dann dem Sein nachspüren, wenn wir es zu fassen versuchen, kriegen wir es nicht zu fassen. Wir landen immer bei konkret Seiendem, aber nicht beim Sein. Das nennt er dann die ontisch-ontologische Differenz. Also das Sein
alles schon sehr schwierig, aber wir können es vielleicht mal umgangssprachlich. Es gibt Radiosendungen, es gibt Schweineschnitzel, es gibt Fußball-Weltmeisterschaften und es gibt Sonnenaufgänge. Und Heidegger fragt sich, was haben diese Es gibt's eigentlich gemeinsam, wenn überhaupt?
Ja, oder fragen wir, warum gibt es nicht viel mehr keine Schweineschnitzel und keine Sonnenaufgänge?
Warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts?
Das ist ja eine dieser Fragen. Ja. Und das ist diese geniale Idee, sagt er, naja, also kommen wir nicht zur Rande, aber ich schlage Folgendes vor. Wir gucken uns nicht das Sein an, das sich uns immer entzieht, sondern wir gucken uns das Sein an, dem es um sein eigenes Sein geht. Und das ist das Dasein des Menschen, im Menschen, beim Menschen, da spüren wir dieses Sein, dem es um sich selbst, also um das eigene Sein geht. Und das ist die absolute Radikalisierung der Hermeneutik, weil man dann sagen kann, naja, Hermeneutik, das ist jetzt nicht eine Lehre für die Experten in der Literaturwissenschaft, in der Jurisprudenz oder in der Theologie, sondern das ist unmittelbarer Lebensvollzug.
Es betrifft jedes Wesen, das eine Frage stellen kann, nicht wahr?
Ja,
jedes Wesen, das eine Frage stellen kann, ist davon betroffen, also wir alle.
Ja, und vor allem die Frage nach sich selbst.
Und Herr Jaros, dann gibt es natürlich noch eine Radikalisierung, die ist für die Philosophie des 20. Jahrhunderts auch sehr bedeutend. Und das ist ein Wort von Gadamer, dem Heidegger Schüler. Das lautet, Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Das heißt, die Tatsache, dass wir diese Fragen sprachlich formulieren und nur in sprachlicher Gestalt überhaupt sinnvoll erfahren können, das ist auch wichtig. Man könnte ja sagen, das ist sowas wie der Linguistic Turn bei Heidegger, das Zentrale der Sprache für dieses Fragen.
Das ist bei Heidegger in der Tat schon angelegt. Also ohne Heidegger hätte Gadamer nicht auf diese Idee kommen können. Aber Gadamer dekliniert dann diese Idee in der Tat durch. Und bei Gadamer, also wenn man mit heideggerschen Begriffen noch operieren will, wird dann die Sprache zu dem existenzbestimmenden Moment.
Herr Jaros, eine große Frage, und wir haben über die Verstrickungen Heideggers mit dem Nationalsozialismus eingehend und anfänglich gesprochen, ist ja auch, dass seine einflussreichsten Schüler und Schülerinnen Juden waren. Ich nenne zum Beispiel Hannah Arendt oder auch Emanuel Levinas. Das ist ja noch in dieser ganzen Verstrickung eine weitere Verstrickung, dass es insbesondere junge jüdische Gelehrte waren, die sich von Heidegger angesprochen fühlten.
Ja, und die Reihe lässt sich ja so weit fortsetzen, also in die politische Theorie hinein, Leo Strauss beispielsweise, oder dann in die kritische Theorie hinein, Herbert Marcuse, der dann sozusagen das heideggersche Gepäck mitzunehmen versucht in den Marxismus. Ein Heidegger-Marxist wurde er ja genannt. Das ist wirklich ein großes Rätsel. Und wir können ja mal versuchen, ganz vorsichtig diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn wir müssen einerseits fragen, naja, was eint denn diese jüdischen Denker und auch Denkerinnen, ich denke jetzt natürlich vor allem auch an Hannah Arendt, die Sie erwähnt haben, also was ist ihnen allen gemeinsam? Und wenn wir so eine Frage stellen, dann müssen wir schon vorsichtig sein, dass wir nicht abrutschen in irgendwelche Klischees, weil dann stehen wir schon kurz vor dem Antisemitismus. Aber gut, ganz vorsichtig können wir es ja schon mal probieren. Nun, dass die Gruppe jetzt von Denkern und Denkerinnen Juden sind, ist ja für sie tatsächlich ein bedeutsames Datum. Also unabhängig davon, wie sehr sie das Judentum als Religion gelebt haben oder nicht gelebt haben.
Das umso bedeutender seit 1933, als sie mit Heidegger dann auch noch in Kontakt standen.
Genau. Also man muss sagen, alle diese Denker sind jüdisch sozialisiert, Denkerinnen sind jüdisch sozialisiert und sie setzen sich mit ihrem eigenen Judentum auseinander. Und was man nun sagen kann, ist, das Geschichtsdenken ist eben ein anderes, je nachdem, ob der Messias schon da war oder ob er noch nicht da war. Also ich bitte um Entschuldigung, dass ich das jetzt so plakativ mache, aber ich will ja auch versuchen, irgendwie mal den Punkt zu erreichen, wo wir sagen können, aha, da wird es tatsächlich gerade für diese Gruppe interessant, Heidegger nachzudenken. Das bedeutet, die haben nun auch ein Geschichtsbild, das dem sehr nahe kommt, wie Heidegger denkt. Die haben eine besondere Diagnostik, was die Krisenphänomene der Moderne angeht. Und sie situieren das zwischen einem Anfang und einem Ende, die nicht feststehen, sondern die noch hochgradig fluide sind.
Und die würden sagen, ein Denken, bei dem der Erlöser oder die Erlösergestalt noch nicht erschienen ist, wie jetzt das jüdische Denken, das hätte dann innere Affinität auch zum Denken Heideggers. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, genau. Das ist die Suche nach einem anderen Anfang, die Welt nochmal anders sein zu lassen. Und das kann man, und zwar in den unterschiedlichsten Konstellationen, man muss da ein bisschen sensibel sein, bei den unterschiedlichsten Denkern nachverfolgen. Ich will ein Beispiel nennen, Benjamin.
Also Walter Benjamin, ja.
Walter
ein
Benjamin,
Zeitgenosse Heideggers.
Ein Zeitgenosse Heideggers, ein Heidegger-Leser, kein Heidegger-Freund. Er hat ja mal den Plan gehabt, eine Zeitschrift zu gründen. Sie kennen das besser als ich, deren Zweck es sein sollte, Heidegger zu zertrümmern, oder?
Ja, so war das ja, in der Tat. Das
genau.
Ist das Zitat.
Da ist er mal wieder verreist. Walter Benjamin ist ja ein leidenschaftlich Reisender. Und dann ist er auf irgendeiner spanischen Insel, kann jetzt nicht genau sagen, auf welche. Und
liegt Ibiza.
Er, ja. Ibiza liegt ja. Er unter dem Baum. Und dann hat er plötzlich diese Vorstellung auch einer mythischen Sprachtheorie, also wie Worte zu ihren Bedeutungen kommen. Und auch das ist ein ganz anderer Anfang. Oder aber nehmen wir das Ende, der Engel der Geschichte. Und das ist nun wirklich ein wunderbares Bild. Also der Engel der Geschichte breitet seine Flügel aus und er wird von einem Wind erfasst und deswegen kann er die Flügel nicht mehr schließen. Der Wind erfasst ihn von vorne, aber er steht mit dem Rücken zur Zukunft. Und der Wind, ja. Benjamin sagt dann schon so, der Wind, das nennen wir eigentlich Fortschritt.
Das ist ja eine Perspektive auf Geschichte, die wir in dieser großen Traurigkeit und auch in diesem Erschrecken auch bei Heidegger sehen. Herr Jaros, noch eine Sache. Wir sind jetzt, glaube ich, schon sehr weit. Wir haben den Existenzialismus, wir haben den Poststrukturalismus, wir haben das Denken Hannah Arendts und auch von Emanuel Levinas aus der Religionsphilosophie jüdischer Prägung. Alles auf Heidegger beziehbar, eigentlich unglaublich. Und dann gibt es noch diesen einen großen Denker, der vor wenigen Monaten von uns gegangen ist, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist nun ein Denker, dessen Denkweg in extrem engem Austausch und in Abstoßung mit Martin Heidegger steht. Man kann sagen, Habermas war für seine Jugend und seine ersten Studienjahre selbst Heideggerianer.
Ja, das war er in jedem Fall. Aber ich würde ganz grundsätzlich sagen, ohne Heidegger gäbe es auch nicht den Habermas, den wir kennen. Jetzt unabhängig davon, ob er das selber jetzt gerne gehört hätte oder nicht, aber davon können wir uns unabhängig machen. Ich habe jetzt anlässlich seines Todes natürlich auch die Nachrufe gelesen und ich muss sagen, naja, da gab es Intelligente und es gab auch weniger Intelligente darunter, also Habermas soll uns vor Foucault gerettet haben. Da würde ich doch ein ganz großes Fragezeichen setzen. Was mich wirklich erstaunt und geärgert hat, der Name Heidegger fällt gar nicht. Sie haben ganz recht, der frühe Habermas lebt ganz und gar in der Heidegger-Welt. Und er drückt es ja auch so aus in vielen späteren Interviews. Und er schreibt ja auch, wie seine Biografen, also Habermas-Biografen sagen, ganz im Heidegger-Sound. Bis hin zu diesem Erlebnis 1953, als Heidegger seine Vorlesung Einführung in die Metaphysik veröffentlicht und da dieser wirklich eigentümliche, ominöse Satz steht von der Wahrheit und Größe des Nationalsozialismus.
Das war ein Schock für Habermas. Das war ein Erweckungserlebnis, muss man sagen. Das hat ihn in seinem Denken ganz von Heidegger abgestoßen.
Das würde ich nicht sagen, dass es ihn von Heidegger abgestoßen hat. Es war ein Schock, aber vielleicht war es auch ein sehr produktiver Schock. Ich glaube, er hat wirklich philosophisch an Profil gewonnen und er hat politisch an Profil gewonnen. Er hat ja dann später gesagt, er hat alles danach bemessen, nach der Elle der Entfernung vom Nationalsozialismus. Aber er ist ja von Heidegger nicht losgekommen. Er hat sich ja immer wieder mit Heidegger auseinandergesetzt. Und wenn wir jetzt beispielsweise darüber reden, wie stark Heidegger nach Frankreich hineingewirkt hat, dann hat auch Habermas das kommentiert und zwar sehr kritisch kommentiert, zum Beispiel in seinem Buch »Der philosophische Diskurs der Moderne«. Und wenn ich darf, würde ich vielleicht sogar noch eine kleine böse Geschichte dazu erzählen.
Wenn sie nicht zu böse ist.
Nein, zu böse ist sie nicht. Aber es gibt natürlich im deutschen Bereich ja auch den Streit, wer ist denn eigentlich der führende Intellektuelle? Und da gibt es auch Generationenkonflikte. Und Peter Sloterdijk, deutlich jünger als Habermas, hat ja schon auch an seinem Thron gekratzt. Und Peter Sloterdijk ist ja nun sehr klug und findet ja auch die wunden Punkte bei Habermas und er hat in seinem Buch Nicht gerettet, also 4 Versuche zu oder nach Heidegger geschrieben, naja, dass Habermas nie so ganz, wie zum Beispiel der deutsche Soziologe Niklas Luhmann, zu einer reinen Systemtheorie gelangt ist. Das hängt ja immer an diesem komischen Gegensatz von Lebenswelt und System, das Habermas immer mitschleppt. Und woher kommt denn das eigentlich? Und dann sagt Peter Sloterdijk den bösen Satz gegen Habermas. Naja, das liegt einfach daran, dass Habermas sein Verhältnis zu Heidegger nie völlig geklärt hat.
Herr Jaraus, wir sind jetzt natürlich 50 Jahre danach, nach dem Tod von Heidegger, in einer anderen und doch nicht so anderen Situation, scheint mir. Man hat das Gefühl, wir sind wie Einsiedlerkrebse, die dieses große Gehäuse Heidegger mit sich schleppen müssen, als Philosophen der Gegenwart, ohne es jemals loswerden zu können. Und wenn stimmt, was wir anfänglich sagten, dass Heidegger eine innere Nähe zum Nationalsozialismus auch im Denken hatte, wenn es wahr ist, dass er Antisemit war, was bedeutet denn das eigentlich für das Denken der Gegenwart? Ist es gleichsam durchseucht oder infiziert von diesen Motiven? Oder können wir es uns zumuten, es voneinander zu trennen?
Ich würde weder das eine noch das andere als Option sehen, sondern eher vielleicht eine dritte Option ins Spiel bringen. Und diese dritte Option würde ich überschreiben mit Warnung. Ich glaube, Heidegger ist jetzt 50 Jahre tot, aber seine Philosophie ist trotzdem noch aktuell, also genauso wie Sie es gesagt haben. Aber diese Aktualität muss überprüft werden. Wenn ich das jetzt sehr plakativ sagen soll, dann würde ich sagen, na ja, ein solches Moment wie Krise hat ja seit dem Tod von Heidegger nicht nachgelassen. Im Gegenteil, wir erleben ja unsere Zeit immer stärker als krisenbehaftet. Und wie begegnen wir dem eigentlich philosophisch? Und wenn wir dem radikal philosophisch begegnen und sagen, woher kommt denn eigentlich diese Krise? Was läuft denn schief? Seit wann läuft etwas schief? Dann müssen wir, glaube ich, schon auch die Warnung ernst nehmen, dass wir dann relativ schnell vielleicht auf die Hoffnung auf eine neue Verheißung verfallen. Und das müssen wir doch an Heidegger lernen. Der hat es ja nun wirklich äußerst schmerzlich durchdekliniert. Also solche Hoffnungen auf Verheißungen, die sind tödlich trügerisch.
Ich nehme damit, dass Sie sagen, wir sollten unsere eigenen Anfälligkeiten in einer Situation überprüfen, die wir auch als extrem krisenhaft begreifen. Und in gewisser Weise war Heidegger, der temperamental und charakterlich ein sehr kleiner Mann war, anfällig für dieses Versprechen eines radikalen Neuanfangs, eines völkischen Erwachens. Und ist es so, dass wir diesen Moment in Deutschland gerade auch wieder politisch hören und Heidegger hier eher ein mahnendes Beispiel wäre?
Ich bin sehr zurückhaltend, was die direkte Identifikation von philosophischen Konstellationen mit aktuellen politischen Sachlagen angeht. Vielleicht wird es auch Heidegger nicht gerecht, weil er ja immer groß gedacht hat. Aber genau in diesem großen Denken, das hat er vielleicht auch selber zumindest geahnt, wenn er sagt, wer groß denkt, der irrt auch groß. Also das muss immerhin die Warnung sein. Also beispielsweise die Frage, wo schleicht sich apokalyptisches Denken in unsere Krisendiagnostik ein? Also etwas, was übrigens auch Derrida in der Nachfolge von Heidegger, also der französische Philosoph Jacques Derrida in der Nachfolge von Heidegger gesagt hat. Also seien wir doch mal vorsichtig und gucken wir mal sensibel, wie wir sprechen und wo werden wir apokalyptisch?
Und uns dafür zu sensibilisieren, ich glaube, da gibt Heideggers Werk uns in der einen wie der anderen Richtung doch sehr, sehr starke Winke, wie er sagen würde. Herr Jaraus, eine letzte Frage. Wir sprechen jetzt 50 Jahre nach Heideggers Tod über sein Werk, über seine sehr spürbare Präsenz in den Konstellationen der Gegenwartsphilosophie. Ich weiß, dass Prognosen schwierig sind und es ist nichts für Geisteswissenschaftler, das zu tun. Aber spulen wir doch mal 50 Jahre nach vorne in die Zukunft. Sind Sie gewiss, würden Sie absehen wollen, dass Heidegger dann immer noch diese Wirkung hat? Ist er einer dieser Denker wie Spinoza, wie Kant, wie Plato, ohne die die Philosophie zukünftig überhaupt nicht zu denken sein wird? Oder wird er eher auf das Maß zurückbeschränkt, wie viele andere Denker der 1920er Jahre, über die wir jetzt gar nicht mehr oder kaum noch sprechen?
Ja, das ist jetzt in der Tat vielleicht ein schwieriger Punkt und jetzt muss ich mich outen. Also Sie wissen ja, Walter Benjamin, über den haben wir schon gesprochen, hat gesagt, na, eigentlich müssen wir zu prognostischen Aussagen kommen, wenn wir über die Probleme der Moderne nachdenken. Aber nichts ist so schwierig, wie zu prognostischen Aussagen zu kommen. Jetzt sind Sie aber sehr freundlich zu mir und sagen, ja, wie ist es denn in 50 Jahren? Ich bin ja froh, dass Sie nicht gefragt haben, wie ist es denn in 500 Jahren?
Ja, aber das wollen wir uns nicht zumuten im Moment.
Aber ich lege mich fest, also wir reden nicht über Heidegger und seine Zeitgenossen, sondern wir reden über Heidegger und Hegel, über Heidegger und Platon. Wir reden in dieser Größenordnung. Und Heidegger wird in 50 Jahren noch genauso präsent sein oder vielleicht präsenter sein wie heute. Vielleicht wird sich unser Heidegger-Bild wandeln. Wir haben jetzt eine große, weit über 100 Bände umfassende Gesamtausgabe. Vielleicht werden wir, wenn die nächsten Generationen kommen, auch mal eine historisch-kritische Ausgabe von Heidegger haben. Das ist ja immer noch ein Desiderat. Es wird auch noch lange sozusagen eine Wunschvorstellung bleiben. Also, ich lege mich fest, in 50 Jahren werden wir Heidegger immer noch lesen. Heidegger wird nach wie vor diese immense Bedeutung haben, auch wenn Sie mich jetzt nach 50 Jahren nicht mehr darauf festnageln können. Aber wie genau dieser Heidegger in 50 Jahren ausschaut, ja, das wird man sehen.
Herr Jaraus, für uns Jetzige, die vielleicht möchte ja ein oder der andere Hörer oder die Hörerin sagen, ja, das interessiert mich jetzt, ich habe Heidegger noch nie gelesen. Das ist für den Anfang auch nicht die leichteste Lektüre, das muss man sagen. Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt Heideggers Verstrickung in den Nationalsozialismus bedenken will? Da könnte ich ganz gerne und ohne jeden Rückhalt Ihr neues Buch empfehlen, das einen sehr ausgewogenen Überblick ermöglicht. Aber welche Schrift Heideggers, würden Sie denn sagen, ist für die Erhellung der Problemlagen, die wir gerade besprochen haben, aus seiner eigenen Feder, die Sie einem Erstleser anempfehlen wollten?
mit Blick auf die Problemlagen, die wir jetzt besprochen haben, vielleicht nicht Sein und Zeit, auch wenn das epochemachende Buch ist, mit dem er mit einem Paukenschlag die Weltbühne der Philosophie betritt, sondern dann vielleicht später seine Antrittsvorlesung, die er dann mit einem Vorwort und mit einem Nachwort, also recht umfangreich sogar noch versehen hat. Die sind auch als kleine Teilveröffentlichung zu haben. Was ist Metaphysik? Oder aber, das ist doch vielleicht auch eine interessante Lektüre-Erfahrung, noch einmal den Lektüre-Schock von Jürgen Habermas zu wiederholen und die Vorlesung zu lesen, Einführung in die Metaphysik.
Sehr gut, das sind wirklich ganz konkrete Hinweise, da Heidegger eine Gestalt ist, die wie auch immer bei uns bleiben wird, auch Dinge, die man wirklich anempfehlen kann. Ich danke Ihnen sehr, Herr Jaraus, für dieses Gespräch über Martin Heidegger.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Eilenberger. Hat mir sehr große Freude gemacht.
Oliver Jaraus Buch Verstrickte Philosophie Heidegger und der Nationalsozialismus ist unlängst im Reklam Verlag erschienen.